Und dürfen wir auch diesen Abend wieder ein Beispiel ins Auge fassen, wie unser Thema durchaus berechtigt ist, das Gesetz war es, so wie es vor Gott beurteilt wird, was aber die Weisheit Gottes verstanden hat, da hinein zu verbergen. Damit es einer Offenbarung bedarf, damit diese wunderbarsten Geheimnisse Gottes nur denen zukommen, geschenkt werden, die im Geiste Jesu Christi jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, insofern, als wir allem glauben, was geschrieben steht. Also, das Thema, vielleicht nicht wenige haben das schon einmal gehört, ich habe schon weiß wie viel Mal gehört vom Herrn, höre es jedes Mal neu. Die Männer von Gibeon, Josua 9. Ist die Lautstärke in Ordnung?
Ja.
Danke. Josua 9, von Vers 3 an. Als aber die Bewohner von Gibeon hörten, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen und stellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte und geborstene und zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und geflickte Schuhe an ihre Füße und abgenutzte Kleider auf sich, und alles Brot ihrer Zehrung war vertrocknet und war schimmlig. Stellen wir uns diese Gesellschaft mal vor. Ich habe bis jetzt so die beste Bezeichnung nach meinem Gefühl gefunden, so ein richtiges Lumpengesindel, nicht wie die daherkommen. Aber jetzt. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm, also zur Orientierung, Gibeon war eine Stadt, befestigte Stadt der Kananiter, die jetzt gerade dann dran gekommen wäre, vollständig zerstört und alle Bewohner ausgerottet zu werden. Das ist die Situation. Sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel. Aus fernem Lande sind wir gekommen, und nun machet einen Bund mit uns. Aber die Männer von Israel sprachen zu dem Heviter, zu dem Sprecher der Gruppe: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, in unserer Nähe. Wie sollte ich einen Bund mit dir machen? Und sie sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr fernem Lande sind deine Knechte gekommen, um des Namens Jehovas, deines Gottes willen. Denn wir haben seinen Ruf gehört und alles, was er in Ägypten getan und alles, was er den beiden Königen der Amoriter getan hat, jenseits des Jordan waren, Sihon, den König von Hesbon, und Og, den König von Basan, der zu Astaroth wohnt. Da sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns und sagten, nehmt Zehrung mit euch auf den Weg und geht ihnen entgegen und spreche zu ihnen, wir sind eure Knechte und nun macht einen Bund mit uns. Und jetzt stellen wir uns die Gesellschaft vor, wie sie sich jetzt vorstellen. Dieses unser Brot, warm haben wir es aus unseren Häusern als Zehrung mitgenommen, an dem Tage, da wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun siehe, es ist vertrocknet und schimmlig geworden. Und diese Weinschläuche, die wir neu gefüllt hatten, siehe da, sie sind geborsten. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt infolge des sehr langen Weges. Und die Männer nahmen von ihrer Zehrung, knappern sie an dem schimmligen Brot, nicht? Muss sich ein Stein erbarmen. Aber den Mund Jehovas befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und machte mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen oder sogar sie am Leben zu sichern. Und die Fürsten der Gemeinde schwuren ihnen, dass dieser Bund, den Josua mit ihnen gemacht hat, ohne jeden Widerspruch rechtsgültig ist. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen gemacht hatten, da hörten sie, dass sie nahe bei ihnen waren und mitten unter ihnen wohnten. Jetzt wird es hochspannend. Da brachen die Kinder Israel auf und kamen zu ihren Städten, Gibeon und so weiter. Sie werden mit Namen genannt. Die Söhne Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen hatten. Ist das eine Haltung? Sie haben, es wurde offenbar, die haben uns angelogen, was Zeug hält. Nicht? Aber jetzt die ganze Volksgemeinde Israel, das ging natürlich wie ein Lauffeuer, das ganze Lager, da murrte die ganze Gemeinde wieder die Fürsten. Ihr seid ja blöd, ne? Habt euch von diesen Unbeschnittenen da betören lassen und seid drauf reingefallen. Ne? Und die Söhne Israel schlugen das vorher, da murrte die ganze Gemeinde wieder die Fürsten. Und alle Fürsten sprachen zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen und nun können wir sie nicht antasten. War den Fürsten die Sache eines Eidschwurs hochheilig? Wir haben ihnen bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns komme, wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. So. Leider weiß ich jetzt die Psalmstelle nicht, welche ungefähr wie folgt lautet, dass Gott den Mann ehrt und Wohlgefallen an ihm hat, der, selbst wenn er zu seinem Nachteil geschworen hat, an dem Wortlaut des Schwurs nichts ändert. Also was ist hier passiert? Genau das. Ihr habt zu ihrem Nachteil geschworen. Also sie sind reingefallen. Aber der Schwur ist vollzogen worden von allen Fürsten Israel. Es wussten wir. Die haben uns angelogen, was Zeug hält. Also, menschlicherweise, für uns Wäre der Schwur hinfällig oder ist der Schwur hinfällig? Warum? Die Grundlage, die uns vorgelegt worden ist, aufgrund deren wir geschworen haben, die stimmt ja gar nicht. Ne? Da würden wir sagen, na, dann ist die Sache erledigt. Ne? Dann seid ihr Betrüger umso schuldiger. Ne? Und das gehört euch erst recht. Zorn und Gericht. Nein. Was lesen wir im Hebräerbrief? Denn schon vor Menschen, da haben wir es vor uns, bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Schon bei Menschen. Deshalb hat auch Gott bei sich selbst geschworen, weil er bei keinem höheren schwören konnte. Jetzt wissen wir, welcher Gott das hier ist, der bei keinem höheren schwören kann. Das ist nun wirklich der Höchste. Ne? Da er bei keinem höheren schwören konnte, schwur er bei sich selbst und sprach Segen über Segen und Segen. Und zu diesem Eidschwur Gottes gehört jenes gewaltige, wunderbare Wort. Ich habe geschworen, dass jedes Knie sich vor mir beugen wird. Und jede Zunge wird bekennen, nur im Herrn habe ich Stärke und Rettung. Bitte, kann das an der Haltung der Geschöpfe etwas ändern, was Gott der Höchste bei sich selbst geschworen hat? Merkt mir etwas. Wenn schon bei diesen Menschen, die sonst nicht immer so tadellos dastanden vor Gott, nicht? Aber in dem Punkt großartig, zu ihrer Schande haben die ja geschworen, nicht sogar, nicht nur zu ihrem Nachteil. Nicht? Das ganze Volk murrt, menschlich mit Recht. Nicht? Ja. Weiter. Das wollen wir ihnen tun, sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns komme von wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. Und die Fürsten sprachen zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde. So wie die Fürsten betreffs ihnen geredet hatten. Ja, also als was wurden sie jetzt? Am Leben gelassen? Bitte als?
Hilfsarbeiter.
War das noch zu schön?
Knechte.
Bitte?
Knechte.
Als Knechte, als Sklaven, Frondienst. Frondiener. Nicht? So. Na nun, also, den Schwur haben sie gehalten. Wir werden noch einiges erleben heute Abend. Vers 22. Und Josua rief sie, bis jetzt haben die Fürsten gehandelt, nicht? Kommt Josua. Und Josua rief sie und redete zu ihnen und sprach, warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr weit von euch, da ihr doch mitten unter uns wohnet. Achtung, Josua. Und nun verflucht seid ihr. So. Jetzt gucken wir im Geist auf die ganze erregte Volksgemeinde Israel. Was haben Sie jetzt eben gehört? Dass Josua, ihr Chef, sie verflucht hat. Jetzt wird es ruhig in Israel. Waren die befriedigt. Aber offenbar haben die nicht auf die Formulierung dieses Fluches geachtet mehr, die jetzt erscheint. Und nun verflucht seid ihr. Und nicht soll einer aus euch ausgerottet werden als Knecht, sowohl als Holzhauer, als auch als Wasserschöpfer, für das Haus meines Gottes. Was? Also, wie lautet der Fluch? Dass sie auf keinen Fall ausgerottet werden dürfen. Das ist die genaue Übersetzung, Elberfelder Fußnote. Als was dürfen sie nicht ausgerottet werden? Als Holzhauer? Wasserschöpfer? Ja, zu welchem Zweck? für das Haus des Gottes Israels. Ist das eine erniedrigende Sklavenarbeit? Merken wir etwas? Darf er nicht sagen, das sei ja großartig. Nur weiter, nur weiter. Jetzt stellen wir uns das Lumpengesindel vor, in dem Augenblick, nicht? Jetzt sind sie von den Fürsten gesichert, am Leben zu bleiben. So. Jetzt kommt der Chef, Josua, verflucht seid ihr. Die sind zusammengezuckt. Denkt, oh, doch fertig mit uns, doch aus. Nicht? Aber, was meinen wir? Haben die genau darauf geachtet, wie Josua diesen Fluch formuliert hat? Haben die Ohren gehabt, um zu hören, was aus dem Mund Josuas jetzt kam? Und nicht soll jemand von euch ausgerottet werden als Knecht, sowohl als Holzhauer, als Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes. Aha. Und sie antworteten Josua und sprachen. Jetzt wollen wir auch hinhören. Weil deinen Knechten für gewiss berichtet wurde, dass Jehova dein Gott Mose seinem Knecht geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes für euch zu vertilgen, so fürchteten wir sehr für unser Leben und taten diese Sache. Was ist jetzt geschehen? Ein vollkommenes Sündenbekenntnis. Aber in welcher wunderbaren Form? Ich bin versucht zu sagen hier, oder ich frage, hat Jesus, der noch nicht geoffenbart war damals, er hat das genau verfolgt. Ich wäre nicht erstaunt, wenn er wieder mal den Eindruck gehabt hätte. Jawohl. Wahrlich, solchen Glauben an den Gott Israels, an seinen Knecht Mose und an alles, was er geboten hat, sogar in Bezug auf unsere unbarmherzige Vertilgung, glauben wir alles. Und den Beweis, dass wir dem allen glauben, haben wir gebracht, indem wir uns bis zu dir hingegeben haben. Wir wissen, unser Leben haben wir verwirkt. Aus mit uns. Und nun weiter. Und taten diese Sache. Und jetzt hören wir weiter. Aber gut, bitte. Ich muss hier ganz etwas Wichtiges aussprechen. Josua. Wer weiß, was Josua nicht auf Deutsch, sondern auf Griechisch heißt im Neuen Testament? Bitte? Jesus. Im Hebräerbrief? Hebräisch Jehoshua, ja. Hebräisch. Aber im Neuen Testament? Im Hebräerbrief, wo der Schreiber darauf zu sprechen kommt, wenn Josua sie in die Ruhe eingeführt hätte, die Gott letzten Endes im Sinn hat, dann hätte er nicht noch auf zukünftige Möglichkeiten hingewiesen. Und da heißt es, wenn Josua sie in die Ruhe eingeführt hätte, definitiv, heißt es im griechischen Text, wenn Jesus sie, genau Jesus, nicht Josua, Jesus sie. Das heißt, für uns auf Deutsch, für wen ist Josua ein Modell, ein Vorbild? Für Jesus. Wohin kamen sie geografisch? Wo war das Hauptquartier Josua? Gilgal. Was ist das? Der Stamm dieses Wortes Gilgal, Golgatha. Golgatha. Jetzt wird's ernst und wunderbar. Sie kamen also, das ist die geistliche Bedeutung, nach Golgatha, Gilgal, und wandten sich an wen? An Jesus. Ist da Hoffnung für solche, die nach dem Gesetz unerbittlich dem Fluch der Vernichtung anheimgefallen sind? Ist da noch Hoffnung für dich?
Ja.
Merken wir, hat Jesus auch hier recht, wenn er betont, die Schriften sind es, die von wem zeugen?
Von mir.
Von mir. Auf so buntfarbige, mannigfaltige Weise, wie wir hier wieder vor einem Zeugen stehen. Vers 25, das ist immer wunderbar. Der Höhepunkt kommt erst. Und nun, jetzt haben sie also ein vollkommenes Bekenntnis abgelegt. Und was sagt die Schrift? Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem vergibt Gott die Sünden und ist die Sache in Ordnung. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Tue, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun. Durch welches Mittel hatten sie so eine wunderbare Sprache führen können auf einmal? Weil sie auf die Worte des Josua, sogar als er einen Fluch gegen sie schleuderte, genau hingehört hat. Tun wir auch gut, genau hinhören, was das Wort Gottes sagt, was der Mund Jesus spricht. Die ganze Gemeinde Israel war dagegen. Nicht? Haben wir gehört. Der Fluch musste hinausgedonnert werden gegen ihn. Damit die Gemeinde beruhigt wurde.
Was mich da berührt, das ist das, dass Josua nicht sagt, ich verfluche euch. Er sagt, verflucht seid ihr.
Ja,
von einer höheren Stelle aus.
So,
er hat sich nicht angemacht, die Menschen dazu verflucht. Ich verfluche euch, hat er nicht. Verflucht seid ihr.
Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich. Werde ich erinnert, es kommt darauf an, von wem aus. Bitte. Wenn Jesus nicht verflucht, verflucht dann etwa der Vater?
Ja.
Keinen Fall. Aber wer? Ich will eine klassische Stelle, Sie haben ein feines Wort ausgesprochen. Ganz gewaltig. In Bezug auf die Person des Judas. Ausgerechnet bei der Feier des Abendmahles sagt Jesus, der mit mir die in die Schüssel seine Hand läuft und so weiter, der ist es nicht. Petrus, kurz vor Pfingsten, kommt auf Judas zu sprechen und zitiert eine Psalmstelle aus Psalm 109, wo es heißt, sein Amt empfange ein anderer. Nicht Petrus zitiert das aus Psalm 109. Daraufhin habe ich den Psalm 109 einmal auch genau gelesen und bin immer tiefer erschrocken. Da heißt es, niemand sei, der seiner Witwe gnädig Gnade erweise. Sein Gebet werde zur Sünde und so weiter und so weiter. Und er ist verflucht nach allen Richtungen hin. Endlich in den letzten Versen von Psalm 109 spricht der Sohn zum Vater. Lass sie fluchen, du aber segne. Merken wir das? Groß, wunderbar. Gott genehmigt den Gerechtigkeitsfanatikern von heiligen Engeln, bitte, ich weiß, was ich sage, zu fluchen, welche es für recht halten und richtig finden. Aber der Sohn kennt das Herz des Vaters. Der Vater hat denen mal genehmigt, sie sollen mal drauf losfluchen. Daraufhin muss ja der Sohn Gottes ans Kreuz. Lass sie alle, die vielen, fluchen. Du aber segne sogar wo? Wo sie fluchen. Der Sohn weiß, dass der Vater aufgrund von Golgatha jeden Fluch des Gesetzes in Segen verwandelt. Hat das nicht Josua als Modell für Christus hier fertig gebracht, den Fluch auszusprechen, der da gefordert wird von ihnen? Aber im Fluch drin, ihr Heil und ihre Rettung zu sichern. Ja, was soll das, was ich jetzt mir Mühe gebe zu sagen, das lesen wir jetzt dann gerade. Nun siehe, wir sind in deiner Hand. Probieren wir einmal, liebe Geschwister, was jetzt dieses Lumpengesindel ausspricht gegenüber Josua. Ob wir das vielleicht gegenüber Jesus nachsprechen könnten. Probieren wir mal. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Können wir das sagen zu Jesus? Ja. Tue, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun. Nicht in den Augen von Heiligen und Barmherzigen. Und er tat ihnen also und er rettete sie aus der Hand der Söhne Israel. Wodurch? Durch einen Fluch. Ist das etwas? Und sie töteten sie nicht. Und Josua machte an jenem Tage sie zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar Jehovas. Was ist der Altar?
Die Liebe Gottes.
Bis auf diesen Tag. So. Bis auf diesen Tag, an dem Orte, den Gott erwählen wird. Kapitel 9 ist abgeschlossen. Jetzt tun wir zuerst gut, da nochmal etwas hineinzusehen. Erstens, warum haben sie gewagt, in dieser lügnerischen, listigen Weise da anzutreten bei Josua? Warum? Wir haben es ja gelesen. Bitte?
Um ihr Leben.
Ja, um ihr Leben, ja, aber.
Weil sie keinen anderen Weg mehr sahen, wo sie
haben wir gelesen, was steht geschrieben? Da sie sahen, erlebten, hörten, dass Josua durch eine List die Stadt Ai erobert und alle Bewohner vernichtet hat durch eine List. Da warten diese unbeschnittenen Heiden was? Ja, wenn dieser Gottesmann Josua, um zu zerstören, eine List anwendet, nicht? Dann dürfen wir Heiden vielleicht eine List anwenden, um zu versuchen, ob wir vielleicht doch am Leben bleiben können. Also man darf ja nicht fragen, welches ist das humaner, nicht? So steht geschrieben, dass sie hörten, dass Josua mit List die Stadt Ai erobert hat. Warten auf sie, eine List anzuwenden. Dann als die sich darstellten, so, wie sie hier beschrieben werden, als ein Lumpengesindel. Haben sie sich endlich so zur Darstellung gebracht, nach außen, wie sie vor Gott schon längst ausgesehen haben?
Und wenn wir zu Jesus kommen, sind wir in seinen Augen genauso, nicht wie wir die feinen Kerle und weiß was sind, sondern genauso, wie wir vor seinen Augen sind. Nun, schauen wir mal die paar Stücke genauer an. Und zwar dort, wo sie beginnen, Vers 12. Dies, unser Brot, warum haben wir es aus unseren Häusern als Zehung mitgenommen, an dem Tage, da wir auszogen, um euch zu gehen. Und nun sie es vertrocknet und schimmelig geworden. Was haben sie immer an erster Stelle gesagt, wenn sie gefragt wurden, woher kommt ihr? Wir kommen aus sehr fernen Ländern. Stimmt's? Und wir? Und wir? Wir, die Fernen, stimmt's? Sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir, die? Kamen wir von weit her in Bezug auf die Heimat droben? Als verlorene Söhne? Haben sie recht gehabt? Endlich mal, endlich mal. Sie haben es aber gar nicht gemerkt. Und jetzt das Brot. Kanaan ist ja ein Sohn von Ham. Und Ham ist ein Sohn von Noah. War Noah, ihr Vater, ein Gottesmann? Wunderbar. Von ihrem Vater Noah hatten sie noch frisches Brot. Brot Gottes. Brot Gottes. Aber auf der langen Reise weg von Gott, was die Hamiten betrifft, schimmelig geworden. Zweitens, und diese Weinschläuche, brauchen wir gar nicht weiter zu lesen. Noah hat dann weiter gepflanzt. Was ist denn der Wein? Christus sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock. Was ist dann der Saft des Weinstocks? Was ist das sein Blut? Das haben sie alles von die Freude am Herrn, haben sie alles von ihrem Vater zu Hause mitbekommen, frisch, gesund, sauber, erquicken. Aber auf der langen Reise sind die Weinschläuche geborsten. Und unsere Kleider, das Kleid der Gerechtigkeit durch den Glauben, zerrissen und zerrissen, immer weiter weg von Gott in die Ferne. Und unsere Schuhe, was ist mit den Schuhen? Bereitschaft zu treiben, das Evangelium des Friedens, nicht? Beschult damit. Auch zerrissen, auch zerrissen. Wie sieht es denn heute aus in der Christenheit, in der sie hingeht? Genügt. Der erste gefährliche Augenblick für sie, den finden wir dort, wo die Männer von Israel zu ihnen sagen, ach, vielleicht wohnt ihr da ganz nahe, wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Ja. Boah. Jetzt merken sie jetzt kommt es drauf an, was machen sie jetzt? Sie wenden sich von den Sprechern ab, die sie jetzt im nächsten Augenblick vernichten könnten, müssten. Wenden sich von diesen Fragestellern ab und sagen, Josua, wir sind deine Knechte. Also sie legen Berufung ein, auf welchen Namen? Auf Jesus. Bitte, würde nicht das Gesetz uns verdammen, augenblicklich verfluchen, uns alle. Ja. Nur wenn wir was machen, muss das Gesetz schweigen. Jesus, ich bin dein Knecht. Das ist nicht wunderbar. Das Evangelium. Wo? Da. Bei den Heiden da. Merken wir uns das. Wenn wir irgendwo angefochten werden von innen heraus, ja, du bist so ein trauriger Tropf und sowas, bist du überhaupt ein Gotteskind und so weiter. Halt, halt, halt. Herr Jesus, du bist mir alles. Alles andere geht mich nicht an. Ich beruf mich allein auf dich und deinen Namen. Jesus, wir sind deine Knechte. Dann muss die ganze Schöpfung schweigen. Heilige und unheilige Engel haben nichts mehr zu melden. Das ist wunderbar. können wir auf einmal von denen noch lernen. Ja, was nicht ist von der Welt, das hat Gott ausgesprochen. Um seine Gnade und Barmherzigkeit auf den Leuchter zu stellen. Schon in den Versen 9 melden sie an, wir sind gekommen um des Namens Jehovas, deines Gottes willen, denn wir haben seinen Ruf gehört und was er in Ägypten und so weiter getan hat. Also da haben sie geglaubt, nicht? Und als sie sich vor Josua noch persönlich zu verantworten hatten, ist noch wunderbar, wie sie nur dem Gerücht, nicht, das sie erreicht hat von Ägypten, und was Gott an ihnen getan hat, auf dem langen Weg, 40 Jahre lang, nicht? Haben einfach geglaubt. Und haben jetzt die Konsequenz gezogen. Beweis geliefert. Das ist für uns Realität. Da gibt es nichts anderes, das kommt so. Es sei denn, es passiert ein Wunder, nicht? Ist noch was möglich. Und nachdem sie den Josua angegangen haben, tue, wie es gut ist, in deinen Augen uns zu tun. Lesen wir, und er tat ihn also und er rettete sie von der Hand der Kinder Israel und sie töteten sie nicht. Auf welchem Weg hat Josua sie aus der Hand Israels gerettet? Durch den Fluch, verflucht seid ihr. Nachdem er hat dem Gesetz Recht gegeben, so wie Christus dem Gesetz Recht gibt. Aber aufgrund von Golgatha, weil er selber, Jesus, alle Forderungen bezahlt hat, bestätigt hat die Forderungen, also er hat sie bezahlt und alle Flüche bestätigt hat, indem er sie an sich hat ausführen lassen, ist er frei. Was haben wir gestern Abend gelernt? Was ist mit dem lebendigen Vogel? Das freie Feld. Um sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will, und zu begnadigen, wen er begnadigen will. So, jetzt kommt aber die große weitere Frage. Das war nun zwischen auf der Erde in Gilgal mit den Fürsten Israels und dem Volk und dem Josua. Alles Menschen, nicht? Jetzt kommt für mich die Hauptfrage. Ja, was sagt denn Gott im Himmel dazu, nicht? Zu dem Geschehen da unten? Nicht? Das ist doch entscheidend. Wir müssen gar nicht groß weiterblättern. Im nächsten Kapitel ist die Antwort. Was passiert jetzt? Jetzt hören alle übrigen Kanaaniter, die Könige in Kanaan, dass diese 4, 5 Städte, vor allem die Stadt Gibeon und ihre Bewohner, sich dem Josua als Knechte zur Verfügung gestellt haben. Sich dem Josua friedlich unterworfen haben. Was passiert jetzt? Jetzt sammeln alle übrigen kanaanitischen König ihre Heere und ziehen kriegerisch wem entgegen. Wollen jetzt die Gibeoniter vernichten. Stimmt das auch in Bezug auf Jesus? Wenn wir uns eines Tages dem Herrn Jesus zu Knechten begeben haben und Mägden, sind dann unsere bisherigen Freunde immer noch unsere Freunde. Auch stimmt auch das. Was geschieht jetzt? In ihrer Not schreien sie zu Josua, melden sich bei Josua. Es werden wir vertilgt von unseren ehemaligen Kriegsgenossen. Was macht Josua? Großartig. Vers 7, Kapitel 10. Und Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Und Jehova sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich...
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
habe sie in deine Hand gegeben. Kein Mann von ihnen wird von dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Wohin? Nach Gibeon. Die Heerscharen haben schon Gibeon umzingelt, der jetzigen, der neuen Feinde. Die ganze Nacht mit den ganzen allen streitbaren Männern Israel. Um wen zu retten? Das ehemalige Lumpengesindel. Ist das ein Aufwand? Hat Gott Stellung bezogen dazu? Bitte?
Mit Hagel eingegriffen.
Ja, und so weiter, und so weiter. Und mit Hornussen auch noch. Aber jetzt wird es gewaltig. Vers 12. Damals redete Josua zu Jehova. An dem Tage, der Jehova die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab, und sprach vor den Augen Israels. Jetzt Achtung. Sonne, steh still. Wo? Zu Gibeon. Um der Gibeoniter willen lässt Gott die Sonne am Himmel den ganzen Tag stillstehen. Also genügt uns das? Ist Gott gleicher Meinung wie der Josua? Kann ja gar nicht anders sein. Ne? Sonne, stehe still zu Gibeon. Das ist um der Gibeoniter willen. Und du Mond im Tale Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hat. Das war so. Vom Feldherrnhügel überblickte Josua, halt. Das geht noch die Nacht durch und wir müssen noch weiter kämpfen. Das muss an dem Tag abgeschlossen werden, der Sieg. Wagt er das nicht? Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Da steht, das Buch Jascha ist das himmlische Buch der Sterne. Denn die Himmel erzählen doch was? Die Herrlichkeit Gottes, die Feste verkündet seine Hände Werk. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Und so weiter, und so weiter. Der Sieg ist da, die Gibeoniter sind gerettet, gesichert, und Josua kehrt mit seinen Heeren nach Gilgal zurück. So. Ein weiteres Wort noch schnell. Kapitel 11, Vers 9, eine kurze Feststellung. Es war keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die zu Gibeon wohnten. Noch eine kurze Feststellung. Weiter, noch nicht genug. Jetzt schlagen wir auf. 2. Chroniker 1. Ich habe gestern Abend ja gesagt, wenn ich am Klavier das Pedal löse und schlage eine Taste an, was passiert dann? Dann klicken alle Akkorde mit. Dann sind wir jetzt daran, nicht? Auf der Gewaltorgel Gottes. Die Akkorde wahrzunehmen. 2. Chroniker 1, Vers 2, und Salomo redete zu ganz Israel. Vers 3, und sie gingen, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm, nach der Höhe, die zu Gibeon war. Aha. Weiter. Denn dort war das Zelt der Zusammenkunft Gottes, welches Mose, der Knecht Jehovas, in der Wüste gemacht hat. Aha. Mit Jerusalem hatten sie noch nicht erobert. Jetzt hatten sie welche Stadt erwählt, um das Heiligtum Israels zu platzieren? Gibeon. Wieder eine Bestätigung, war Gott gleicher Meinung wie Josua. Dann, Vers 7, sie sind immer noch in Gibeon. In selbiger Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach zu Gott, du hast ja an David, meinem Vater, große Güte erwiesen, und du hast mich zum König gemacht an seiner Stadt. Nun möge sich, Jehova Gott, dein Wort bewähren, dass du zu meinem Vater David geredet hast. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, zahlreich wie der Staub der Erde. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehen möge. Denn wer könnte dieses dein großes Volk richten? Und dann wissen wir, wie Gott ihm geantwortet hat. Weise nicht für das Leben deiner Feinde und gereicht und gebeten hast, habe ich deine Bitte erhört und alles andere hinzugefügt. Abschließend Vers 13. Und Salomo kam von der Höhe, die zu Gibeon war, von dem Zelt der Zusammenkunft nach Jerusalem. Und jetzt wird es ganz gewaltig. Unheimlich. Das ist die letzte Phase. 2. Samuel 21. 2. Samuel 21. Und es war Hungersnot in den Tagen Davids 3 Jahre. In Israel. Jahr auf Jahr. Endlich lesen wir. Und David suchte das Angesicht Jehovas. Was ist los? Warum? Warum muss mein Volk Jahr für Jahr hungern? Antwort Gottes: Es ist wegen Sauls und wegen des Bluthauses, weil er die Gibeoniter getötet hat. Was? Das Volk Israel, auserwählt aus allen Nationen, muss 3 Jahre lang Hunger leiden. Nur wegen was? Weil der König Israel, versteht mich jetzt bitte recht, die Gefäße der Begnadigung durch Josua, Jesus, angetastet hat. Ist das etwas? Heißt das für uns auch etwas? Wer von uns ein Gefäß der Gnade Gottes ist, ich hoffe, wir alle, darf wissen, ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der wagte, jetzt hier, Gefäße der Begnadigung Jesu Christi auch nur anzutasten. Denn Saul hat noch keinen einzigen Gibeoniter getötet. Da steht, weil er die Gibeoniter getötet hat. Wie ist das möglich? Kommt gleich. Sieht Gott auf das, was vor Augen ist, wenn er richtet?
Nein.
Oder was seine Ohren hören?
Auch nicht.
Er sieht auf das Herz. Und er hat festgestellt, so wie Hitler hier in Deutschland in seinem Herzen beschlossen hat, in meinem Machtbereich existiert eines Tages kein einziger Jude mehr. Das hat Saul in Bezug auf die Gibeoniter beschlossen in seinem Herzen. Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen, aber nur wo? In seinem Herzen. Vor Gott ist er schuldig und vor dem Menschen ist doch der feine Kerl. Tadellos. So. Wegen des Bluthauses, weil er, Saul, die Gibeoniter getötet hat. Da berief der König die Gibeoniter und redete zu ihnen. Die Gibeoniter aber waren nicht von den Kindern Israel, sondern von dem Rest der Amoriter. Kimbrasan am rechten Ort. Genau die Situation. Und die Kinder Israel hatten ihnen geschworen. Also genau, was wir jetzt gelernt haben. Saul aber suchte sie zu erschlagen. Da er für die Kinder Israel und Juda eiferte. Man kann also aus Eifer für Gott was tun? Sich schwerste Schuld aufladen. Und diese schwerste Schuld nicht nur persönlich über sich ergehen lassen, haben wir nicht schon immer wieder gedacht, Herr, warum ist in den letzten Tagen oder Wochen im Leben des Königs Saul, wo er dich suchen möchte, wo er um Hilfe schreit zu dir. Warum antwortest du ihm nicht? Warum muss er, der so herrlich begann, in so traurigster Weise umkommen, in unbarmherzigster Weise? Warum? Antwort: Weil er die Gefäße der Gnade durch Josua begnadet, auch nur gedachte auszurufen. Reicht vor Gott schon. Sind wir also in guten Händen?
Ja.
Josua, Jesus, wir sind in deiner Hand. So. Was heißt denn Saul im Hebräischen?
Sheol,
genau, Totenreich. Er hat die Gewalt des Todes inne gehabt. Satan. Schau. Ist Gott in Verlegenheit, wenn ein solcher Sheol, so ein Schaul, Saul, also jetzt der König in Israel, der Erste, so jämmerlich umkommt? Unbarmherzig? Nein. Nach dem Gesetz gibt es hier keine Rettung. Aber das dem Gesetz unmögliche Tag kommt, auf Golgatha. Jetzt erscheint im Neuen Testament auch ein Saul. Schnaubend gegen den, den guten Hirten und seine Herde. So. Was passiert jetzt? Empfängt er Gnade?
Ja.
Aber erst nach unheimlicher Demütigung. Weiter. Was macht David? Zuerst eine Abordnung der Kibbeliter vor sich kommen. Was geschieht? Was spricht er? Und David sprach zu den Kibbelitern: Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühnung tun? Dass ihr, Kibbeliter, das Erbteil Jehovas, Israel, segnet. Da ist David Bescheid. Was es heißt, Israel, Erbteil Jehova. Ja. Und er weiß, es kommt die Rettung nur dann, wenn diese ehemalig Verfluchten, die Lügner und was sie alles waren, wenn die das Erbteil Jehova segnen, was sagt die Schrift? Wer ist größer, der Segen empfängt oder der segnet? Ohne Zweifel, sagt er, ist der segnet, größer als der, den er selbst empfängt. Also wer ist jetzt größer in den Augen Gottes? Das Erbteil Israels oder die Gibeoniter? Ist David der Mann nach dem Herzen Gottes? Hat er hier richtig gesehen? Wunderbar. Und die Gibeoniter sprachen zu ihm: Nehmen wir das als bare Münze. Es ist uns nicht um Silber und Gold zu tun, betreffs Saul und betreffs seines Hauses. Und es ist uns nicht darum zu tun, jemanden in Israel zu töten. David: Was ihr sagt, will ich für euch tun. Da sprachen sie zu ihm: Der Mann, der uns vernichtet hat. Sie sind ja noch da. Wo hat er sie nur vernichtet? In seinem Herzen. Haben die Gibeoniter klar gesehen auch, wie Gott uns erhält. Und der wieder uns sann, dass wir vertilgt würden, um nicht mehr zu bestehen in allen Grenzen Israels. Man gebe uns 7 Männer von seinen Söhnen, dass wir sie dem Herrn aufhängen zu Gibea Saul, des erwählten Jehova. Als was erkennen sie den Saul noch? Als erwählten Gottes. Und das scheint jetzt hier der Fall zu sein. Jetzt verlangen sie eine unbarmherzige Sühne, ein unbarmherziges Urteil. 7 Söhne Sauls müssen aufgehängt werden. Aber haben Sie gehört, was Sie gesagt haben? Das sind nicht wir, die das verlangen, sondern das ist jetzt die Gerechtigkeit Gottes, dass es so geschehen muss. Sofort hat David Mephibosheth natürlich geschont und Anordnung getroffen, und er gab sie in die Hand der Gibeoniter, und sie hängten sie auf dem Berge vor Jehova aus. Und es fielen die sieben zugleich, und sie wurden getötet in den ersten Tagen der Ernte, im Anfang der Gerstenernte. So. Ja. Das ist jetzt im Fleisch wieder geschehen hier. Ja, was heißt das jetzt geistlicherweise? Ist gut, haben wir schon die Stunden hinter uns, vom Sonntag und gestern und heute früh. Da haben wir Verständnis. Wer von uns hat schon gemerkt, dass wir in dem Zusammenhang wer sind, durch wen dargestellt sind? Also ich davon gehöre mal zu dem Lumpengesindel. Ja. Der nach den gerechten Urteilsspruch Gottes durch das Gesetz den unbarmherzigen Fluch der Vernichtung verfallen darf. Und vor Gott genauso ausgesehen habe, wie die da sich dargestellt haben. Aber ich bin nach Golgatha gegangen, habe mich gewahrt, dahin, und als alles mich noch verdammen wollte, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bin dein Knecht. Ich gehöre ganz zu dir. Das erleichtere wissen wir so. Wenn wir das jetzt unterschreiben können, ja Herr, das sind wir. Und wir verdanken unsere Rettung allein dem Eidschwur Gottes, des Höchsten, so, dass wir aufgrund von Golgatha die Niederleiter, Jesus, das Recht zum Leben haben. Ah ja, als was denn? Als Holzhammer. Was ist denn das? Holzhauer, die fällen Bäume, bitte. Und ich sehe Menschen an höheren Bäumen. Merkt ihr etwas? Durch das Schwert des Geistes, Wort Gottes, unsere Verkündigung, fällt ein Baum nach dem anderen. Menschen nennen. Ja. Und wenn sie dann gefällt sind, geschieht was mit ihnen? Ha, dann werden sie aufgebaut zum Hause Gottes. Und wie ist mit dem Wasserschöpfer? Wasserschöpfer? Da habe ich gerade die Stelle notiert. Das wollen wir ja nicht vergessen. Jesaja 12, Vers 3. Jesaja 12, Vers 3. Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, Jehova ist meine Stärke und mein Gesang, und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Was ist das für ein Fluch, nicht? Für einen solchen Beruf verurteilt zu sein, für immer. Für immer. Wasser schöpfen für das Haus Gottes. Aus den Quellen des Heils. Ist Evangelium im Alten Testament? War das vorerst eine dunkle Angelegenheit, da die ganze dunkelgesinnten Sachen? Hm? Ganz dunkel. Wie kann sich so etwas in die Bibel verirren, nicht? Nicht? Ja. Zurück. Wenn wir jetzt innerlich Ja sagen können, Herr, das sind wir, das bist du. Dann sagt er zu uns, wisset ihr nicht, dass ihr das ganze Weltall richten werdet eines Tages? Wisset ihr nicht, dass ihr wen richten werdet? Engel. Engel. Ah. Wenn wir gehört haben, Saul heißt im Hebräischen Sheol, und der die Gewalt des Sheols hatte, bis Golgatha war, Satan. Hat Satan in irgendeiner Gestalt irgendwo sieben Häuser? Bitte. Ein Tier mit wie vielen Häusern? Sieben. Das sind seine sieben satanischen Ministerien in seinem satanischen Weltreich. Sieben Häuser. Die sieben Ministerien. ein, erstens, ein Finanzministerium, also Finanzminister, Militärminister, Kultusminister und was gibt's da alles noch? Ne? So. Die sind alle verteilt über die Erde. Das heißt, diese sieben Halter des Tieres, nicht? Das sind die Söhne Sauls, dessen der die Gewalt des Todes hat, Satans. Finden wir es auch richtig, dass denen zuerst einmal ein unbarmherziges Gericht widerfährt? Aber nicht nach unserem Herzen, bitte. Die Gibeoniter haben ja was gesagt, David. Du verstehst uns. Das sind nicht wir. Sondern nach Gottes gerechtem Urteil sind wir es eingesetzt als Richter über diese Engel. Über diese jetzt satanischen Mächte. Halter. Die sind sieben. Aber das ist noch nicht das Ende. Aber die Zeit ist weit vorgerückt. Schreibt Paulus. Ja. Wir müssen noch einige, das nächste noch kurz ansehen. Wer weiß, liebe Geschwister, es sieht ja auf unserer Erde ringsum wie aus. Ja. Hochgespannt. Hochgeladen. Kann, weiß wann, weiß was ausbrechen. Also wenn wir hier noch ein paar Minuten hinzufügen, wer weiß, ob wir morgen noch zusammenkommen können oder nächstes Jahr. Also, da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, Sacktuch und Asche und breitet es sich aus auf den Felsen. Na, das ist ein Kriegsweib von einem der Getöteten, hier, die Rizpa. Rizpa heißt auf Deutsch Kohlenblut. Und breitet sich aus vom Anfang der Ernte an, bis das Wasser vom Himmel über sie tropft, die Gehängten. Und sie ließ das Gefühl des Himmels nicht auf ihnen ruhen am Tage, noch das Getier des Feldes bei Nacht. Da ist da ein Wald. Da warnt sich der Gehängten und opfert sich höchst, um sie wenigstens im Tode zu betreuen. Den letzten Liebesdienst zu erweisen. Ganz großartig. Und es wurde David berichtet, was Rizpa, die Tochter Gaias, das Kitzweib Sauls, getan hatte. Da ging David hin und nahm von den Bürgern von Jahres Gilead die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan, welche sie von dem Marktplatz von Beth-Shan heimlich weggenommen hatten und so weiter. Und er brachte die Gebeine Sauls und Jonathans von da herauf und man sammelte die Gebeine der Gehängten und begrub sie bei den Gebeinen Sauls und Jonathans, seines Sohnes, im Lande Benjamin. Im Begräbnis seines Vaters Kies. Und man tat alles, was der König geboten hatte und danach ließ sich Gott erbitten, die Hungersnot aufhören zu lassen. Also, musste dieses scheinbar unbarmherzige Gericht vollzogen werden nach höchstem Ratschluss? Ja. Nicht nach dem Herzen der Gibeoniter, dass die jetzt Rache üben wollten? Gar nicht. Gar nicht. Kommt gar nicht in Frage. Aber gerade noch, womit du richtest, wirst du selbst gerichtet. Gilt hier, was heißt das Letzte hier? Wer ist Jonathan? Der wunderbarste Freund David. Eine Freundschaft, wie die Welt nie mehr gesehen hat. Da lesen wir an einer Stelle, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. David stellt den Mann nach dem Herzen Gottes dar, wie wir lesen. Jonathan ist ein Sohn Sauls, das heißt ein Sohn des Todes. Und wir sind auch ein Sohn des Todes. Und wer ist der Mann nach dem Herzen Gottes? Der Sohn David. Jesus Christus. Sein Blut, das ist seine Seele. Sein Blut trinken wir. Jetzt verbindet sich seine Seele mit meiner Seele. Meine Seele mit seiner Seele. Ganz wunderbar. Das heißt jetzt hier, wenn alle die Verfluchten und Getöteten hier, Gerichteten, ins gleiche Grab kommen mit Jonathan, dem Freunde David. Was geschieht, wenn Jonathan herauskommt aus dem Grab? Wisst ihr, was geschehen ist beim Tode des Elisa? Da kommen sogar die anderen raus. So. Ich schließe Römer 6. Unser alter Mensch, der Gideoniter, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden. Gehört er dorthin? Jawohl. Ja. Dann geben auch wir dem Gesetz recht. Bestätigen wir. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Zweitens, mit Christus am Kreuz gestorben. Steht alles in Römer 6. Drittens noch, mit Christus begraben. Mit Christus begraben. Ist dann Hoffnung für uns, dass wir auch mit Christus verstehen? Bitte. Wunderbar. Jetzt verstehe ich, aber das ist das letzte Wort, das ich jetzt sage. Ich höre aber nicht. Das ist so schön. Mit Christus begraben. Mit Christus auferstanden. Ja, bitte?
Mit Christus aufgefahren.
Sogar mit Christus aufgefahren. Das. Bitte? Ja, mit ihm sitzen zu Rechten der Majestät, nicht nur in den Himmel, sondern über allen Himmel, in der Höhe. Das Wort, das ich meinte, ein Wort Jesu, er sagt, ja nicht neuen Wein, der eben geerntet ist, in alte Schläuche oder gepflückte Schläuche passen. Warum? Da ist Explosivkraft drin, Gärungselemente, das würde die platzen und zerstören. Und nachdem er vom neuen Wein geredet hat, dann meint er das Neue Testament. Die neue Botschaft. Und dann schließt er diesen Hinweis oder diese Rede ab. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der Alte ist noch besser. Das ist mir ganz aus dem Herzen geredet. Nach meinem Geschmack hat Gott es verstanden, im Alten Testament durch wunderbare Geheimnisse seiner verborgenen Liebe und Weisheit in diesen alten Wein hineinzugeben. So. Ich denke, wir haben so gestern und heute Abend so eine Kostprobe bekommen, dass der Herr Jesus auch da nicht daneben gegriffen hat. Und das gehört noch zu dem letzten Satz. Ein alter Bruder, den ich weiß, wie lange nicht mehr gesehen habe, ein teurer, feiner, viel am Wort, kommt in unser Büro vor Jahren. Ich frage Gott, ah, wunderbar, lieber Bruder, wie geht's dir? Er antwortet mit dem Wort Jesu, der Alte wird milder. Der Alte wird milder. Das ist schön, wenn das bei uns auch der Fall ist. Gut.